Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung haben wir einen Text aus Johannes 10, 31 bis 33. Johannes Kapitel 10. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen: Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf dem Thron der Macht sitzt. Danke, dass wir erkennen durften, wer du bist und wie du bist. Danke, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen. Jetzt bitte ich dich, bereite unsere Herzen auf die Wortverkündigung vor. Schenke Frucht in unserem Leben zu deiner Ehre, dass du und der Vater verherrlicht wird. Gib uns Gehorsam, lass uns hören und entferne all das, was dir nicht gefällt. Halte deine Hände über uns und lass das dein Wohlgefallen über uns sichtbar werden. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als heutiges Gotteswort 1. Johannes 5, die Verse 6 bis 13, 1. Johannes 5, die Verse 6 bis 13 zum Thema: An Jesus scheiden sich die Geister. Und ich darf es schon vorab sagen, wir sind mit diesem Abschnitt des Wortes Gottes aus dem 1. Johannesbrief auch mittendrin im Hauptthema des Apostels Johannes, nämlich um die Frage: Wer ist Jesus? Antwort: Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist wahrer Gott. Wir lesen miteinander diese Verse, 1. Johannes 5, 6 bis 13. Er, nämlich Jesus, ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Wir werden in der Predigt gleich hören, warum Johannes das so ausdrücklich betont. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind's, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort, Jesus Christus selbst nämlich, und der Heilige Geist, Trinität. Und diese drei sind eins, Trinität. Und drei sind's, die Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer, denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ist das nicht eine unglaublich tolle Tatsache, liebe Geschwister, dass wir das Leben haben? Nicht erst mal einst bekommen, sondern haben in Jesus Christus. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird: An Jesus scheiden sich die Geister. So das Thema der heutigen Predigt. Ich unterteile es in drei Abschnitte. Erstens eine klare Aussage, zweitens ein klares Urteil und drittens ein wichtiger Schritt des Glaubens. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Dritter Punkt, der Schritt des Glaubens. Wir beginnen mit dem ersten. Eine klare Aussage. An Jesus scheiden sich die Geister. Ihr Lieben, so war es zu allen Zeiten in der Geschichte der Christenheit bis heute. Und die Person Jesu hat es von Anfang an Streit gegeben. Wer bist du? Fragen ihn die Juden, Johannes 8, 25. Wer sagen die Leute, dass ich sei? Fragt Jesus seine Jünger, nach der Meinung der Leute, Markus 8. Was sagt ihr, dass ich bin? Fragt er weiter seine Jünger ganz persönlich. Denn darum geht's ja im Letzten, ist mir persönlich klar, wer mir in Jesus begegnet. Wer bist du? Das ist deshalb auch die erste Frage des Saulus, als er auf dem Weg nach Damaskus von einer gewaltigen Macht vom Pferd geworfen wird und ein helles Licht ihn blendet. Das muss er wissen. Wer ist der, der ihm hier so machtvoll begegnet und in den Weg tritt? Die entscheidende Frage ist eben keineswegs, was Jesus getan hat. Die entscheidende Frage ist, wer dieser Jesus aus Nazareth ist. Er wurde auch nicht gekreuzigt, ihr Lieben, für das, was er getan hat. Denn niemand konnte ihm ja auch nur eine einzige böse Tat nachweisen. Also ganz explizit, er wurde nicht für das gekreuzigt, was er getan hat. Er wurde gekreuzigt für das, was er behauptete zu sein, nämlich Gottes Sohn und damit Gott selbst. Wieder ein kleiner Hinweis für alle Trinitätsleugner, ihr Lieben. Die Juden zur Zeit Jesu hatten das sofort begriffen. Wir haben es als Lesung gehört. Sie haben ihm klar gesagt, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern weil du dich selbst zu Gott machst. Lassen wir es ganz intensiv auf uns wirken, weil du dich selbst zu Gott machst. Den Juden seiner Zeit war sofort klar, so wie Jesus auftrat, so wie Jesus gehandelt hat, die Ansprüche, die er erhoben hat. Ich habe im Laufe der Zeit schon viele, viele, viele Beispiele genannt. Nur eins nochmal, der Aussätzige von den Zehnern, der eine, der zurückkehrt und kniet vor Jesus nieder. Und Jesus fragt nur einer, der Gott die Ehre gebe. Unzählige Beispiele, mit denen Jesus deutlich macht, hier ist Gott Jahwe selbst in mir präsent. Wir kreuzigen dich nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern weil du dich selbst zu Gott machst. Erneut einer der unzähligen biblischen Hinweise für all die, die unnötigerweise mit der Dreieinigkeit Gottes und der vollen Gottheit Jesu Probleme haben. Nochmal, den Juden war absolut klar, dass Jesus mit dem, was er über sich sagt, den Anspruch erhob, selbst Gott zu sein. Um eben diesen Anspruch Jesu tobte von Anfang an der Streit und so ist es bis heute geblieben. Über Jesus herrscht heute wahrscheinlich mehr denn je eine unglaubliche Verwirrung und das leider nicht nur in der Welt, da wäre es ja noch verständlich, sondern auch in der sogenannten Christenheit. Verwirrung gab es auch schon zur Zeit des Apostels Johannes. Und in eine solche Zeit der Verwirrung hinein schrieb er auch diesen ersten Brief. Es fand gerade die erste große Abwehrschlacht der Christenheit statt gegen eine Verdrehung und Verfälschung des Evangeliums. Damals gewann eine Bewegung mit dem Namen Gnosis immer mehr an Bedeutung. Woher sie kam, ist meines Wissens bis heute nicht wirklich klar. Sie entstand zeitlich ungefähr parallel zur Verkündigung des Evangeliums im ersten Jahrhundert nach Christus und war eine Vermengung griechischer Philosophie mit dem christlichen Glauben. Und noch ein paar sonstige religiöse Zutaten dazu. Wir sehen manche Parallelen zu dem, was wir heute so an Esoterik und allgemeiner Spiritualität haben. In der Gnosis speziell glaubte man eine Abstufung an verschiedener Götter, zu denen dann auch Jesus Christus gehörte. Ziel war es nun durch Erkenntnis, Gnosis heißt auf Deutsch Erkenntnis, daher der Name dieser Bewegung, durch Erkenntnis der Menschheit zu verhelfen, wieder Anschluss ans Göttliche zu finden. Diese Erkenntnis, so lehrte man, wurde durch den Gott Christus gebracht. Durch die Taufe verband er sich für eine gewisse Zeit mit dem Menschen Jesus von Nazareth und seither wirkte der göttliche Jesus Christus als Lehrer unter den Menschen, um ihnen zur rechten Erkenntnis zu verhelfen. Rechtzeitig vor der Kreuzigung allerdings verließ der Gott Christus den Menschen Jesus wieder, denn nach menschlicher Vorstellung, nach griechischer Philosophie und auch nach Meinung vieler Leute heute, kann Gott doch nicht gekreuzigt werden und sterben. Daran haben ja auch die Trinitätsleugner so ihre Probleme. Aber nicht nur sie, viele andere auch. Augustin hat es wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wie kann es sein, dass er Gott einerseits die Welt in seiner Hand hielt, nicht nur eben dieses Stückchen Erde, diesen Globus, sondern den gesamten Kosmos, den er geschaffen hat durch sein machtvolles Wort, hält er in der Hand und gleichzeitig stirbt er am Kreuz von Golgatha. Wie kann das zusammengehen? Menschlich unvorstellbar. Vor Gott kein Problem. Im Detail haben wir gewaltige Unterschiede zwischen der Gnosis damals und den in der Christenheit verbreiteten Irrlehren heute. Aber im Zentrum der Verfälschung, ihr Lieben, stand beide Male der gleiche, nämlich Jesus. Und mit ihm die Frage, ist das ein göttlicher Weisheitslehrer oder ist er der Mensch gewordene Gott, der sein Leben als Sühnopfer für die Menschen gab? So stand damals die Frage im Raum und heute, ähnlich, mit kleinen Nuancen, ist er der, der eine neue, bessere Lebensform lehrt oder vorgelebt hat? Oder ist er der lebendige Gott und damit das Leben selbst? In beiden Fällen, damals wie heute, geht es um die Frage, starb dort am Kreuz von Golgatha ein edler Mensch namens Jesus von Nazareth einen tragischen Tod? Oder starb dort am Kreuz von Golgatha der menschgewordene Sohn Gottes, den für uns heils- und ewigkeitsentscheidenden Sühnetod? Mit dieser Frage, wer ist Jesus, entscheidet sich auch und kehrt sich die Bedeutung des Kreuzes ins vollkommene Gegenteil um. Wenn dort ein Mensch gestorben ist, ein edler Mensch, dann war es ein Scheitern, ein tragisches Scheitern eines menschlichen Weltverbesserers, der es aber nicht zu Ende bringen konnte, sondern selbst am Pfahl der Schande endete. Starb dort der lebendige Gott, der Menschgewordene, dann ist es der größte Sieg, der in der Geschichte des ganzen Kosmos jemals vollbracht wurde. Der Sieg des Lebens über Hölle, Tod und Teufel. Und genau darum geht es nun, Johannes, in diesen Versen unseres Predigtextes. Ich habe bewusst ab Vers 6 gelesen, dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Worum geht's hier? Dass der göttliche Jesus im Wasser, nämlich bei der Taufe, kam und sich mit dem Menschen Jesus von Nazareth für einige Zeit verbunden hat, das glaubten die Gnostiker auch. Die Taufe und die ihrer Meinung nach damit verbundene Geisterfüllung Jesu hielten sie hoch. Aber dass der Gott Jesus Christus am Kreuz starb, das leugneten sie entschieden. Wir haben ganz ähnliche Situation, nicht nur damals bei den Gnostikern, wir haben es ja auch im Islam, eine ganz ähnliche Konstruktion, bei vielen anderen Fehlprägungen auch, nämlich dass ein göttlicher Jesus vom Himmel herabkommt, sich mit dem irdischen Jesus von Nazareth verbindet, bis zum Kreuz, so als guter Lehrer, der göttliche, aber dass er dann eben stirbt, der göttliche Jesus am Kreuz, undenkbar. Und deshalb die Theorie und Behauptung, die in der Bibel überhaupt keinen Anhaltspunkt hat, dass dieser göttliche Jesus vorher noch den Menschen Jesus wieder verlassen hat. Und am Kreuz stirbt dann halt nur der Mensch Jesus. Völlig unbiblisch, grobe Irrlehre. So auch damals in der Gnosis. Und deshalb betont Johannes, er ist nicht allein im Wasser, nicht nur in der Taufe gekommen, der göttliche Jesus, sondern auch im Blut am Kreuz von Golgatha. Wasser und Blut, Taufe und Kreuzestod markieren Anfang und Ende des Auftrags Jesu und gehören untrennbar zusammen. Und ihr Lieben, bei der Taufe wurde Jesus keineswegs mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auch so ein Blödsinn, der immer wieder auch in christlichen Kreisen verbreitet wird, auch von Theologen. Und ich kann es gar nicht oft genug wiederholen und betonen. Wer das behauptet, bekommt von vorneweg ein schiefes, fast schon gnostisches Jesusbild. Jesus kann gar nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, denn er ist Gottes Sohn und Gott ist Geist. Der Geist kam auf ihn herab lediglich zur Bestätigung vor den Menschen, Johannes den Täufer und andere um ihn. Dieser ist's, der von Gott gesandte Messias. Auf diesem ist der Geist Gottes, nicht erst seit der Taufe. Keine einzige Stelle der Schrift sagt, dass Jesus bei der Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt worden wäre. Und ich bitte diejenigen, die solche Irrtümer verbreiten und ihnen anhängen, darüber nachzudenken, dann wäre Jesus ja weniger als Johannes der Täufer. Den lest mal nach, Lukas 1,15. Dort wird uns bezeugt, dass der Johannes der Täufer von Mutterleib an erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Jesus wäre weniger gewesen als Johannes der Täufer, während Johannes das Umgekehrte bezeugt. Ich bin nicht wert, die Riemen seiner Sandalen zu binden. Nächster Gedanke. Wäre Jesus bei der Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, den er für die folgenden 3 Jahre seines Dienstes in der Tat dringend nötig hatte, dann hätte er auch die Taufe dringend nötig gehabt. Logische Schlussfolgerung. Aber um seinetwillen hat Jesus die Taufe nicht gebraucht, hat auch Johannes der Täufer völlig richtig festgestellt. Wir haben die Taufe Jesu nötig, denn bei der Taufe nahm Jesus unsere Schuld auf sich. Damit beginnt sein Wirken. Am Kreuz von Golgatha kommt dieses Werk zum Abschluss. Für die Schuld der ganzen Menschheit, die er in der Taufe auf sich genommen hat, stirbt er hier am Kreuz. Und damit ist sein Werk vollendet. Es ist vollbracht. Am Kreuz stirbt Gott. Ihr Lieben, am Kreuz stirbt Gott für uns, für unsere Schuld. Die Frage, wer bist du, die ist nicht nur aktuell, wenn wir vor der Krippe stehen im Stall von Bethlehem. Sie ist nicht nur aktuell bei der Taufe am Jordan. Sie ist nirgendwo aktueller als unter dem Kreuz. Wer bist du, der da stirbt? Heil und Rettung, Leben und Ewigkeit für die Menschen gibt es nur, wenn dieser Jesus am Kreuz wirklich der Sohn Gottes ist, wahrer Gott. Das ist die klare Aussage. Erster Teil, nicht nur Jesus in der Taufe, auch der Jesus im Blut, der Jesus am Kreuz, ist Gottes Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott. Zweiter Punkt, ein klares Urteil. Diese Tatsache ist beeindruckend bezeugt. Am liebsten würde ich hier einen Einschub bringen über das Thema Glauben und Wissen, über die biblischen Zeugenbeweise für die Tatsache, dass Jesus der menschgewordene Gottessohn ist. Würde hier den Rahmen sprengen. Ich fasse die Verse 7 bis 8 zusammen. Gott selber legt ein vielfaches und zwingendes Zeugnis ab. Das will Johannes genauso deutlich machen. Natürlich gibt es auch ein mehrfaches und klares menschliches Zeugnis, etwa das Zeugnis Johannes des Täufers oder das Zeugnis der vielen, die den Auferstandenen gesehen haben. Diesen Zeugenbeweis führt Paulus etwa im 1. Korintherbrief Kapitel 15 an. Aber mit dem menschlichen Zeugnis hält sich Johannes hier gar nicht weiter auf. Er begründet, Vers 9, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch viel größer. Fragen wir, wie hat Gott nun Zeugnis gegeben von Jesus Christus? Johannes gibt hier keine Beispiele, deshalb wollen wir selbst einige kurz nennen. Erstens, schon vor seiner Geburt gab Jesus Zeugnis durch den Erzengel Gabriel. Den schickte er bekanntermaßen zu Maria und bezeugte ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und darum wird das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Ein Zeugnis Gottes, bevor Jesus auf der Welt war. Bei der Geburt gab Gott Zeugnis durch den Stern von Bethlehem. ein sichtbares Zeugnis und auch ein sicheres Zeugnis, auf das hin die Weisen aus dem fernen Morgenland kommen, um ihn anzubeten. Drittens gab Gott Zeugnis durch die Engel bei den Hirten auf dem Feld. Lukas 2, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Wir schauen ins Griechische und dann steht da sicher Kyrios. Und wir haben gehört, Kyrios ist nichts anderes als der schon im Alten Testament verwendete Ersatz für Jahwe. Welcher ist Christus? Kyrios, Jahwe. Das Zeugnis der Engel bei den Hirten auf dem Feld. Weiter gab Gott Zeugnis bei der Taufe Jesu. Er sandte den Geist in Gestalt einer Taube und bekannte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er gab weiter Zeugnis auf den Berg der Verklärung und schließlich als das größte Zeugnis und den mächtigsten Beweis gab Gott Zeugnis dadurch, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat. Das war ein so zwingender Beweis, dass sogar der Christenverfolger Paulus vor den Toren von Damaskus kapitulieren muss unter dieser Beweislast. Da hatte er sich mit Vollmachten des Hohen Rats von Jerusalem aufgemacht nach Damaskus, um auch dort die Christen zu verfolgen, seines Erachtens schlimmste Irrlehrer, die sich gegen Gott selbst stellten. Und dann begegnet er genau diesem Gott in der Gestalt des auferstandenen Herrn Jesus Christus und begreift, dass er auf dem falschen Weg ist. Glauben ist Wissen und mehr. Glauben ist Wissen und mehr. Ganz wichtig, Christen glauben nicht an Märchen, Legenden oder gar an Verschwörungstheorien. Christen glauben an Tatsachen, die historisch zuverlässig von Augenzeugen überliefert sind. Und weil die Sache so klar und eindeutig ist, sagt Johannes hier in Vers 10, wer Gott nicht glaubt, wer diesen umfassenden göttlichen Tatsachenbeweis ignoriert und leugnet, der hat ihn, Gott selbst, zum Lügner gemacht. Denn er hat nicht an das Zeugnis geglaubt, welches Gott bezeugt hat von seinem Sohn. Wo Jesus als Gottes Sohn geleugnet wird, da ist nicht Christsein. Auch keine etwas weniger enge Form des Christseins. Wo Jesus als Gottes Sohn geleugnet wird, da ist der Antichrist. 1. Johannes 2, 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist äußerst wichtig, ihr Lieben. Wir können den Vater nicht ohne den Sohn haben. Wer den Sohn leugnet, der leugnet eben nicht nur den Sohn, sondern auch den Vater. Das sehen wir ganz deutlich am Islam. Leider auch noch am unbekehrten Judentum. Auch sie leugnen den Sohn und damit letztlich auch den Vater. Der Islam bekennt Gott, den Schöpfer. Keine Frage, Allah. Aber Allah ist nicht Vater. Im Gegensatz zum Zeugnis vom biblischen Gott. Damit erklären wir Muslime und Juden nicht für schlechtere Menschen. Juden und Muslime, die diesem Irrtum und dieser Glaubensansicht nachfolgen, das können genauso wertvolle und wunderbare und liebenswerte Menschen sein, wie Christen auch, gar keine Frage. Es ist kein menschliches Urteil, kein politisches Urteil, kein moralisches Urteil, es ist eine rein geistliche, christliche Aussage. Von der Bibel her. Nicht, man muss ja heute solche Ergänzungen hinzufügen, damit man nicht als Islamophob, Antisemit oder gar noch Schlimmeres verrufen wird. Liebe Geschwister und liebe Gäste, wir können das gar nicht intensiv genug hören und deshalb genau genug darauf achten, wo immer Verkündigung ist, die für sich in Anspruch nimmt, christliche Verkündigung zu sein, müssen wir genau hinhören. Nämlich darauf, wird Jesus als der Mensch gewordene Sohn Gottes, als wahrer Gott bezeugt, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Nur das ist Evangelium. Und wo das nicht verkündigt wird, da wird Gott zum Lügner gemacht. Dabei kann die Leugnung, dass Jesus Gottes Sohn ist, ausdrücklich geschehen, ganz explizit. Expressis verbis, sie kann aber auch, und das ist vielleicht sogar heute viel verbreiteter, durch Verschweigen geschehen. Für das zweite eine Leugnung durch Verschweigen, ein Beispiel einer Adventsbotschaft eines evangelischen Pfarrers vor etlichen Jahren. Er schrieb von Jesus, dem Krippenkönig, der unserem Leben eine andere Bedeutung, ein anderes Umgehen miteinander, eine andere Lebensform geben will. Besinnung statt Besinnungslosigkeit, Leben aus langem Atem statt Atemlosigkeit, Ruhe statt Hetze, Liebe statt Kälte, das sei das Besondere von Weihnachten. Ich habe gesagt, wir müssen genau hinschauen und genau hinhören. Jesus wird hier als Gottes Sohn nicht geleugnet. Aber er wird eben auch nicht als Gottes Sohn bekannt. Was über Jesus gesagt wird, ist nicht falsch. Und das ist meistens die gefährlichste Form der Irrlehre und der falschen Verkündigung, die nichts explizit Falsches lehrt und verkündigt, aber das Wesentliche unterschlägt. Genauso hier. Es ist nicht falsch. Jesus will in der Tat Besinnung bringen. Jesus will Leben bringen aus langem Atem. Er will Ruhe und Liebe bringen. Aber das ist nicht das Besondere. Weder das Besondere von Jesus noch das Besondere von Weihnachten, denn das wollten und wollen Hunderte und Tausende Menschheitsverbesserer aller Zeiten auch schon. Jesus ist nicht gekommen, um uns eine andere Lebensform zu bringen. Er ist gekommen, um uns das Leben zu bringen. Uns, die um ihrer Sünde willen dem ewigen Tod und der Verdammnis überliefert sind. Und deshalb müssen wir sagen, ein solches Zeugnis, obwohl es nichts Falsches über Jesus sagt, ist kein christliches Zeugnis. Es ist letztlich sogar ein antichristliches Zeugnis. Denn es bezeugt nicht Jesus als den Sohn Gottes. Es bezeugt nicht Jesus als den Retter einer in Sünde und Ewigkeit verlorenen Welt. Es erklärt im Gegenteil Randerscheinungen für wesentlich und unterschlägt das Wesentliche, dass Gott Mensch wurde, damit wir das Leben haben. Das genaue Hinhören ist in unseren Tagen so nötig. Es gilt auch für die sogenannte abrahamitische Ökumene. Wer meint, mit den Juden und dem Islam Ökumene machen zu können, der verkündigt nicht ein ökumenisch angepasstes Evangelium. Nein, wir müssen wieder geistlich, nicht moralisch, menschlich, sondern geistlich festhalten, der ist ein Zeuge des Antichristen, der Gott zum Lügner macht. Denn weder der Islam noch das Judentum erkennen Jesus als Gottes Sohn an. Und sie stehen damit nach dem Zeugnis der Schrift nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes, sondern des Geistes des Antichristen. Und mit dem Antichristen können wir keine ökumenische Gemeinschaft haben. Nochmal, damit es kein Missverständnis gibt von wegen Islamophobie oder Antisemitismus. Ich liebe das Volk Israel als das auserwählte Volk Gottes. Aber wir müssen eben feststellen, auch wenn Gott sich diesem Volk schon wieder sichtbar zugewandt hat, auch wenn er es angefangen hat zu sammeln, es ist immer noch heute das unbekehrte Judentum, soweit sie nicht zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, das unter dem Geist des Antichristen steht. Nochmal, es ist kein menschliches, kein moralisches Urteil, kein politisches. Es ist eine geistliche, spezifisch christliche Aussage, die aber nötig ist. Das ändert nichts an unserer Liebe zu allen Menschen, ob sie Muslime oder Juden sind, und insbesondere nichts an unserer Liebe zum auserwählten Volk Israel. An Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus zeigt sich, ob jemand den Heiligen Geist hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, sagt Vers 10, der hat dieses Zeugnis in sich, eben durch den Heiligen Geist. Und daraus folgt dann drittens, kommen wir zum letzten Punkt, der Schritt des Glaubens. Klammer, wer Jesus hat, der hat das Leben. Glauben. Ich habe gesagt, Glauben ist Wissen und mehr. Denn Glauben heißt, das Wort und das Zeugnis Gottes über seinen Sohn als wahr anzunehmen und die praktische Konsequenz für das eigene Leben zu ziehen, nämlich sich Gott in Jesus Christus tatsächlich anzuvertrauen. Glauben ist Wissen und mehr. Denn Wissen allein hilft und rettet nicht. Ein banales Beispiel, ein Zug fährt nach Hamburg-Altona. Frankfurt Hauptbahnhof ab, Hamburg-Altona auf Gleis 8. Ich kann das wissen und rechtzeitig da sein. Der Zug ist auch da. Auf Gleis 8 steht er zur vorgeschriebenen Zeit. Der Fahrplan weist es auf, die Schilder auf dem Zug bestätigen. Da ist ja meistens vorne irgendwo drin auch eine Anzeigetafel mit dem Zielbahnhof, vielleicht noch Zwischenstationen. Auch die Anzeige am Bahngleis bezeugt, hier fährt 17:35 der Zug ab nach Hamburg-Altona. Wunderbar. Deshalb, ihr Lieben, bin ich aber noch nicht auf dem Weg nach Hamburg-Altona. Dazu muss ich in den Zug einsteigen und drinbleiben. Die vielen langen Kilometer von Frankfurt Hauptbahnhof bis Hamburg-Altona. Nur wenn ich einsteige und drinbleibe, bis der Zug den Bahnhof in Hamburg-Altona erreicht hat, nur dann komme ich dort an. Glauben ist Wissen. Dieser Jesus von Nazareth ist der Sohn Gottes. Gott selbst gestorben für meine Sünden am Kreuz von Golgatha. Aber ich habe gesagt, Glauben ist Wissen und mehr. Denn dieses Wissen, auch das Wissen, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, rettet nicht. Glauben ist die persönliche Konsequenz aus diesem Wissen. Ich steige ein in den Zug. Ich bleibe nicht bei einer theoretischen Erkenntnis über diesen Jesus stehen. Ich mache ernst mit ihm. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich steige in seinen Zug ein, der mich in diesem Fall nicht nach Hamburg-Altona bringt. Das mag wunderschön dort sein. Ich war dort noch nie. Aber ich bin mir sicher, im Himmel ist es noch viel schöner. Und da bringt uns der Zug mit Jesus hin. Ihr Lieben, wie wichtig ist doch dieser Schritt des Glaubens. Zu ihm fand eine Diakonisse durch einen Gang zum Friedhof. Als junges Mädchen wohnte sie nicht weit davon entfernt. Eines Tages, warum, berichtet sie nicht, stand sie nun tatsächlich dort auf diesem Friedhof und ihr Blick fiel auf einen der Grabsteine. Der war schon älter und der Name war verwittert, aber die Jahreszahlen waren noch zu lesen, 1789 bis 1821. 1789 bis 1821. Sie schaut auf diese Zahlen und dadurch fährt es sie auf einmal. Sie schaut auf den Strich zwischen diesen beiden Zahlen. Das war ein ganzes Menschenleben, nur ein Strich. Mehr ist unser Leben nicht. Geburtsdatum, Sterbedatum, ein Strich dazwischen. So wenig. In dieser Erkenntnis hat sie ihr Leben dem Herrn Jesus Christus anvertraut. Sie hat sich entschlossen, ihr Leben in seinen Dienst zu stellen, damit Gott aus diesem Strich etwas machen kann. Dazu muss man nicht Diakonisse werden, nicht Pfarrer, Prediger, Pastor oder Missionar. Jeder kann das an seinem Weg, an seinem Platz, in seiner Situation zu sagen, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben in deine Hände. Mach du aus diesem Strich was. Mach du aus diesem Minus ein Plus. Nur Gott kann was draus machen. Was bleibt in Ewigkeit? Der Mensch kann sich abzappeln, so viel er will. Er kann vielleicht erreichen, dass dieser Strich nach seinem Tod nicht nur in ein verwittertes Holzkreuz geschnitzt wird, sondern in Marmor gemeißelt, vielleicht sogar noch mit Blattgold ausgelegt wird. Aber mehr kann kein Mensch letztlich aus seinem Leben machen. Egal wie berühmt, wie erfolgreich, wie reich er war, wir wissen alle, das letzte Hemd hat keine Taschen, es nimmt keiner was mit. Am Schluss bleibt nur der Strich. Das ist das, was der Mensch aus seinem Leben machen kann. Mehr kann Gott allein, und er will das, auch aus deinem Leben machen. Eines Tages werden wir vor unserem himmlischen Vater stehen. Und wenn wir dann den Schritt des Glaubens gegangen sind, dann werden wir fassungslos und staunend sehen und sagen, o Herr, was hast du aus meinem Leben gemacht? Aus diesem Strich zwischen zwei Zahlen. Wie reich hast du es gefüllt? Ich kann vor Danken nur staunen und loben. Aber dazu müssen wir den Schritt des Glaubens gegangen sein. Und dazu lade ich euch alle ein, soweit ihr nicht schon auf diesem Weg des Glaubens gegangen unterwegs seid. Tut diesen Schritt, steigt ein ins Leben mit Jesus, heute, jetzt. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, treuer Gott und heilend Jesus Christus, wir danken dir, dass du wirklich für uns gekommen bist auf diese Welt, um uns das Leben zu bringen. Und dass du eben nicht einfach nur ein distanzierter Gott geblieben ist, der sich, was auch schon beeindruckend wäre, als Gott mit dem Menschen Jesus von Nazareth verbunden hat, um dafür ein paar Jährchen mitten unter uns zu sein, ein paar Weisheiten auszuteilen, um dich dann aber rechtzeitig, bevor es wirklich am Kreuz ernst wird, wieder vom Acker zu machen. Nein, du hast durchgehalten. In Schmerz und Leid. Und wir denken an die Stunde im Garten Gethsemane, wo du Blut und Wasser geschwitzt hast vor Angst, als Mensch vor Angst vor dem, was kommt. Aber du hast durchgehalten und bist treu geblieben, damit wir gerettet werden, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich dafür. Und dürfen wissen, dass du uns alles geschenkt hast, was wir brauchen. Auf der Erde für ein gutes, gesegnetes, erfülltes Leben und für die Ewigkeit. Und nun wollen wir dich bitten für all diejenigen, die immer noch zögern und zaudern, dass sie doch das durch deinen Heiligen Geist überwinden, was sie vom Schritt des Glaubens zurückhält, davon abhält, endlich das Leben in seiner Fülle anzunehmen und zu haben. Und dann auch ein Ziel der Ewigkeit, sich nicht mit der bangen Frage umtreiben zu müssen, was wird eines Tages, wenn ich hier auf dieser Erde die Augen zumache, was kommt dann, sondern zu wissen, dann kommt die Ewigkeit beim himmlischen Vater. Wir danken dir, dass du viele von uns schon gerettet hast und auf diesen Weg gebracht hast, durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort der Wahrheit. Wir wollen dich bitten, dass noch viele weitere dazukommen, in der Eichenau, in Riedlingen, in Umgebung, weltweit. Wir wollen dich auch an diesem Tag besonders für unsere alten, kranken, einsamen, traurigen, niedergeschlagenen und betrübten bitten. Du weißt, wie viel Not und Elend Menschen heute auch zu tragen haben, auch in diesen Tagen, wie Arbeitsplätze vernichtet werden durch unsinnige Entscheidungen, wie Menschen dadurch auch in Not und Armut und Elend kommen können. Du weißt, was viele umtreibt, auch im Blick auf den viele Probleme im Gesundheitswesen, Herr. Wie viele warten müssen auf einen Facharzttermin und andere Dinge, dringend wichtige Untersuchungen. Aber wir dürfen uns in all diesen Herausforderungen des täglichen Lebens an dich wenden, uns dir zuwenden, auf deine Hilfe vertrauen. Du bist ein wunderbarer Gott, der weit überbitten und verstehen tun kann und tun will. Und so richte du auf, stärke, tröste und heile du, wo es dir gefällt. Wir wissen, dir ist kein Ding unmöglich. Bewahre du auch unsere Gemeinde weiter auf deinen Wegen, halte alles Falsche, alles Böse, alles Unwahrhaftige fern von ihr. Lass du sie wachsen und gedeihen unter deinem Segen, unter deinen schützenden Händen. Da befehlen wir dir auch die Sache an, die vor dem Verwaltungsgericht liegt, wegen Verfassungsschutz, Innenministerium. Wir bitten dich für die Landtagswahl, die am 8. März hier in Baden-Württemberg stattfindet. Wir trauen es dir zu, dass du es zu Wege bringst, dass sich hier auch Dinge zum Besseren wenden, Dinge, die dringend der Korrektur benötigen, korrigiert werden können. Bitten dich für die anderen Landtagswahlen in anderen Bundesländern, für die Parlamentswahlen in Ungarn, dass hier wie dort insbesondere auch Menschen in politische Verantwortung kommen, die sich in der Verantwortung vor dir wissen. Und die sich in dieser Verantwortung vor dir um das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen, um das Wohl des Volkes kümmern und nicht irgendwelchen fremden Herren dienen. Wir danken dir, dass wir auch das vor dich bringen dürfen. Und so segne und bewahre du uns weiterhin auch in dieser neuen Woche. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.